Für alle, die nur den Podcast anhören, ich habe gerade ein Feuerzeug angezündet, denn es geht heute um Feuer. Eigentlich hätte ich gerne eine Wunderkerze angezündet, aber das geht aus brandschutztechnischen Gründen nicht. Deswegen müssen wir mit dieser Lampe hier vorn lieb nehmen. Und ich werde die immer anzünden oder anmachen, wenn wir einen Moment Stille halten. Denn wir wollen heute nicht nur konsumieren, sondern ihr sollt heute auch selbst nachdenken. Es geht heute um Feuer, aber das Feuer, um das es geht, ist es ein bisschen größer als die Flamme, die wir gerade gesehen haben. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Menschen begegnen dem lebendigen Gott. Und Ruben hat uns letzte Woche mit hineingenommen in die Geschichte von Jakobs Kampf mit Gott am Fluss Jabbok. In der Geschichte heute sind wir in der erzählten Zeit schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Jakob ist mit seiner ganzen Sippe nach Ägypten gereist durch seinen Sohn Josef und wegen einer Hungersnot. Und sie haben sich ausgebreitet. Das sind jetzt die Israeliten geworden, also aus Jakob, also Israels Nachkommen, sind die Israeliten geworden. Und der Pharao, der König von Ägypten, war ein Neuer und sah mittlerweile in den vielen, vielen Nachkommen eine echte Bedrohung. Und er versuchte sie durch Sklavenarbeit klein zu halten und ließ sogar alle männlichen Babys töten. Und in diese Situation hinein wird Mose geboren, um den es heute gehen soll. Nun sind bereits 80 Jahre vergangen und wir steigen ein in die Geschichte von Mose im Alten Testament. Und ich will direkt zu Beginn mal den Predigttext für heute lesen. Zunächst eine Vorbemerkung. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 2. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten noch unter der Sklavenarbeit. Sie klagten und ihr Hilferuf stieg aus dem Sklavendasein zu Gott empor. Und Gott hörte ihr Stöhnen. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Israeliten. Gott hatte es wahrgenommen. Der erste Blick in dieser Geschichte richtet sich auf Gott. Er ist der Ursprung der Geschichte. Denn hier findet ein Wendepunkt der bisherigen Geschichte statt. Bisher ging es um Sklaverei, um Knechtschaft und nun greift Gott ein. Er war in seiner souveränen Allmacht dazu bereit, seinen Verheißungen gemäß zu handeln und sein Volk zu retten. Er hört und sieht und denkt an sein auserwähltes Volk. Und dann geht's los, Szenenwechsel, jetzt geht's um Mose. Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir diese außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete, sich Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließen. In das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten hinaus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott, euer Vater, hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Ein langer Text. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, denn das ist so ein Schlüsseltext für das Alte Testament. Hier geht es darum, wer ist Gott? Wer ist Israel? Was ist Berufung? Und diese Fragen wollen wir uns jetzt auch in dieser Predigt stellen. Hier geht es um die Anfänge des Volkes, mit dem Gott seine Geschichte schreiben möchte. Und Mose ist nun derjenige, der die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs wirklich zu einem Volk zusammenführt, indem er sie aus dem Land hinausführt. Mose ist derjenige, den Gott dazu benutzt, sein Volk aus der Gefangenschaft zu holen. Und er ist damit einer der Schlüsselpersonen des Alten Testaments. Sogar Jesus beruft sich später auf Mose und er wird immer wieder als Vorbild für alle möglichen Geschichten genommen, weil er Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, wie ein Freund. Und diese Art, die Geschichten des Alten Testaments zu lesen, also sie als wirkliches Vorbild und Illustration zu nehmen, so wie Jesus das auch gemacht hat, das wollen wir jetzt auch mal in dieser Predigt wagen. Denn hier hat alles angefangen. Das ist die Berufungsgeschichte Moses. Lass uns zunächst mal auf die Umstände gucken. Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Mose war nämlich mit einer midianitischen Frau verheiratet. Er war in Ägypten aufgewachsen, sogar am Hof des Pharaos. Die Tochter des Pharaos hatte ihn adoptiert und er war in königlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und doch war er ein Nachkomme Jakobs und das scheint er irgendwie im Gefühl zu gehabt haben, denn er verteidigt einmal einen Israeliten, als der von einem ägyptischen Aufseher misshandelt wird. Er tötet den Ägypter und aus Angst davor, verfolgt zu werden, flieht er nach Midian, wo er dann die Tochter Jitros heiratet. Zunächst wird Jitro noch Reguel genannt, das soll uns jetzt aber nicht verwirren. Und hiermit sind wir jetzt am Anfang unserer Geschichte. Mose hütet die Schafe. Das ist erstmal eine ziemlich ungeile Aufgabe, das war nämlich Mädchensache. Die 12- bis 14-jährigen Mädchen wurden damals mit dieser Aufgabe betraut und jetzt ist es Moses Aufgabe, ein gestandener Mann und Familienvater, diese Schafe zu hüten. Er läuft also durch die Wüste, ein ziemlich karger und kahler Ort. Und doch in der Erzählwelt der Israeliten war das nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern quasi nebenan. Mose ist alleine, mal abgesehen von den Schafen, alleine in einer kargen Umgebung, während er niedere Arbeit erledigt. Gute Voraussetzung für eine Gottesbegegnung. Auch fürs Hier und Jetzt. Eine Umgebung, die nicht mit Entertainment zugeballert ist und eine demütige Herzenshaltung, das sind wirklich gute Voraussetzungen für eine Gottesbegegnung. Hast du solche Momente in deinem Alltag? Ich manchmal nicht. Ich brauche dafür manchmal auch wirklich einen Ortwechsel. Ich bin so 2 bis 3 Mal im Jahr im Gebetshaus in Augsburg. Das kann ich euch mega empfehlen. Aber vielleicht sieht eure Zeit mit Gott alleine auch ganz anders aus. Vielleicht in der Natur oder mit deiner Familie. Prüf das mal. Hast du Wüstenorte in deinem Leben? Denn hier begegnet Gott Mose, mitten im Alltag, mitten während seiner Arbeit. Er ist gemütlich oder vermutlich auch eher nicht so gemütlich mit seinen Schafen unterwegs und plötzlich kommt Gott mitten hinein. Es ist Gottes Initiative. Er will es so. Und er offenbart sich Mose in einer Art und Weise, mit denen er sich auch selbst vorstellt. So ein brennender Dornbusch, das kann in einer super heißen und trockenen Gegend schon mal vorkommen. So ein kleiner Tropfen reicht irgendwie und die Sonne lässt das Blatt verzehren und es kann sogar zu einem ganzen Waldbrand führen. Aber ein Dornbusch, der dann doch nicht verbrennt, das ist doch was Besonderes. Ostern ist ja jetzt noch nicht so lange her. Vielleicht wart ihr bei einem Osterfeuer oder ihr habt ein kleines Feuerchen im Garten gemacht. Und so Feuer hat ja schon auch eine wirklich beruhigende Wirkung auf einen. Wenn man sich das anguckt, dann wird man irgendwie ganz ruhig. Selbst ich, die wirklich gerne viel und auch lange sich unterhält, ich kann beim Anblick von Feuer auch wirklich mal ganz ruhig werden. Und trotzdem gibt es ja kaum etwas, was so lebendig ist wie Feuer. Die Flammen verändern sich mit jeder Sekunde. Es kann nicht eingefangen werden. Es ist unverfügbar. Es kann zerstören. Es ist voller Lebendigkeit. Und hinzu kommt noch, dass sich Gott eben in einem Busch, also einem kleinen Baum, offenbart. Ein Baum steht in der Bibel ganz oft für ein Sinnbild von voller Lebendigkeit. Und wenn sich Gott Mose hier im brennenden Dornbusch offenbart, dann ist es quasi Lebendigkeit hoch 1000. Und das zieht Moses Aufmerksamkeit auf sich. Er erkennt Gott im brennenden Dornbusch. Später wird Jesus mal in einem Gebet sagen, und das haben wir gerade auch gehört, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Leben, sogar ewiges Leben, das ist Gott erkennen und Jesus Christus als den, den Gott gesandt hat. So wird unsere Realität, unser Hier und Heute schon zum ewigen Leben. Der Alltag wird heilig im Hier und Jetzt, im Erkennen. Bei Mose und auch heute. Hast du Gott schon mal so erlebt? Hat Gott sich schon mal dir so zu erkennen gegeben? Ich finde es besonders beim Volk Israel, dessen Werdegang wir ja hier gerade betrachten, immer so bezeichnend, wie krass sich Gott ihnen offenbart. In Form einer Feuersäule, einer Wolkensäule. Er teilt das Meer, er lässt Manna regnen und scheinbar 5 Minuten später haben sie alles wieder vergessen. Und fragen nach mehr Offenbarung, nach mehr oder verhalten sich, als hätten sie Gott nie gekannt. Erinner dich mal daran, vielleicht an den Moment, als du zu Jesus Ja gesagt hast. Vielleicht hast du sogar selbst ein Berufungserlebnis. Oder vielleicht der Moment, wo du das erste Mal drüber nachgedacht hast, ob es Gott gibt. Oder ob Gott für dich vielleicht wirklich eine Relevanz in deinem Alltag hat. Vielleicht durch ein Gespräch, vielleicht durch ein Lied, vielleicht durch Bibellese. Vielleicht mitten im Alltag wie hier bei Mose. Solange die Lampe brennt und der Dornbusch brennt, wollen wir uns Zeit nehmen, uns an solche Momente zu erinnern. Und dann tritt Mose näher heran. Das ist doch seltsam, dachte er. Das muss ich mir angucken. Na, Halleluja, wie gut, dass Mose das gemacht hat. Wie gut, dass er gecheckt hat, dass bei diesem Busch vielleicht irgendwas im Busch ist. Er hätte sonst alles verpasst, wenn er einfach gedacht hatte, ein brennender Dornbusch kenne ich weiter. Er hätte alles verpasst. Und ich wünsche mir so sehr für mich, dass ich heilige Momente erkenne. Ich gehe gerade, wenn ich so ein Jöppchen im Gottesdienst habe, oft mit der Haltung in den Gottesdienst, na mal schauen, was Gott heute so für die anderen vorbereitet hat. Immerhin das. Aber ich gehe, oder manchmal vergesse ich irgendwie, mich darauf zu besinnen, dass Gott vielleicht sogar was für mich auf Lager hat. Manchmal habe ich gar nicht diese Erwartung. Und ich glaube, gerade wir oder die, die schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind, neigen dazu, sich an alles zu gewöhnen. Okay, jetzt kommt die Predigt, Bibeltext, kenne ich, weiter. Danach kommt ein ruhiges Lied zum drüber nachdenken, kenne ich, weiter. Danach ein Gebet, kenne ich, weiter. Ein brennender Dornbusch, kenne ich, weiter. Wir laufen Gefahr, dem Heiligen davonzulaufen. Es in unserer Gewohnheit und vielleicht auch manchmal unserer Überheblichkeit zu übersehen. Mose ist demütig und weise genug, genauer hinzusehen. Und dann kommt wieder Gott. Mose, Mose, sagt er. Er nennt ihn beim Namen und das gleich zweimal. Es ist eine Vehemenz darin und Mose muss klar sein, hier bin ich gemeint. Und er nähert sich, er kommt näher ran und er spricht es auch aus, hier bin ich. Hier bin ich, das sagten auch Abraham und Jakob und später wird es auch Samuel sagen. Denn nun tritt er in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Gott ruft ihn hinein. Denn bevor er zum Leiter des Volkes Gottes wird, muss er zunächst mal eine ganz persönliche Begegnung mit Gott haben, ihn persönlich kennenlernen. Bisher in der Geschichte haben wir noch nichts von Moses persönlicher Gottesbeziehung gehört. Vielleicht kannte er den Glauben seiner Vorfahren, aber er hat ja auch in Ägypten und auch in Midian in Kulturen mit anderen Göttern gelebt. Er hat sogar eine Frau geheiratet, dessen Vater ein Priester einer anderen Religion, eines fremden Gottes war. Vermutlich hatte er durch die Israeliten schon mal von deren Gott gehört, aber vermutlich auch nicht mehr. Und nun tritt er in Gottes unmittelbare Gegenwart. Und so lebendig diese Gegenwart ist, so heilig ist sie auch. Und deswegen ordnet Gott Mose an, seine Schuhe auszuziehen. Seine Schuhe, die ihn den ganzen Tag geschützt haben, die ihn fest haben stehen lassen, das soll er bewusst ausziehen und abgeben, denn nun soll es um Gott gehen. Gott sagt zu Mose und vielleicht auch heute zu dir, das, was dir Schutz gibt, zieh es aus. Das, was dir Status gibt, leg es ab. Ich will dir in deinem Alltag begegnen. Und vielleicht bist du genau so ein Mose-Typ, der Gott eigentlich noch nicht so richtig kennt oder nur durch seine Verwandtschaft oder sich auch wieder ein bisschen von Gott oder ganz von Gott entfernt hat. Dann kann ich dir wirklich mit Gewissheit und in Anbetracht dieses Textes sagen, Gott sieht dich und er begegnet dir. Er ruft dich bei deinem Namen, auch wenn du ihn nicht kennst. In der Geschichte beginnt jetzt hier ein Dialog zwischen Mose und Gott und dieser wird nur möglich, weil Gott Mose berufen hat. Und aber auch, weil Mose sich getraut hat, näher ranzugehen und zu sagen, hier bin ich. Und doch ist es nur eine Antwort, nur eine Reaktion auf Gottes Aktion, auf Gottes Wort. Wir nehmen uns auch hier mal Zeit, darüber nachzudenken. Ich brauche jetzt mal die Musikexperten unter euch. Was ist denn das für ein Zeichen? Ihr könnt einfach reinrufen. Ein Crescendo, sehr gut. Und wann verwendet man so ein Crescendo oder was besagt das? Genau, man soll lauter werden. Und also es steht irgendwo im Lied, wenn man ein bisschen energischer, lauter werden soll. Und das ist genau das, was hier in der Geschichte passiert. Gott offenbart sich mehr und mehr dem Mose. Gott offenbart sich als ein persönlicher Gott, ein Gott, der sieht, denkt und hört und als ein Gott mit Geschichte. Er sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Erst später wird er von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen, wie man mit einem Freund spricht. Und ein vorher unbekannter Gott offenbart sich ihm nun als ein Gott seiner Väter. Und jetzt geht's ab, jetzt kommen wir zur Berufungsgeschichte, ihr könnt es hinten mitlesen. Mose wollte Israel vergessen, er ist geflohen, ausgewandert, aber Gott wollte Israel retten. Gott ist herabgekommen, er bringt vollen Einsatz. Und er will sie führen in ein Land von Milch und Honig, also gute Landwirtschaft, saftige Wiesen für Ziegen und Rinder, daher die Milch, und landwirtschaftlicher Reichtum, durch den die Bienen viel Honig produzieren können. Das bedeutet das hier. Gott verheißt hier zwei Dinge, den Auszug und ein neues Land. Und Mose wird hier zunächst nur mit einer Sache beauftragt. Nun geh hin. Gott will Mose befähigen. So soll er es schaffen und nicht aus eigener Kraft. Lass uns mal über Berufung sprechen. Und zwar aus zwei Perspektiven. Aus die des Berufenen und aus der des Berufenden. Zunächst aber die Perspektive des Mose. Wir können davon ausgehen, dass er ungefähr 80 Jahre alt war, als er hier dazu berufen wurde, zum Führer des Volkes Israel zu werden. Und wenn du dir Gedanken machst, ob du vielleicht ein bisschen alt bist, dass Gott dich berufen könnte, dann habe ich hier wirklich Good News für dich, denn Gott kennt kein zu alt. Gott beruft Mose mit 80. Und selbst wenn wir in der Bibel wirklich absurde Zahlen lesen, wie alt die Menschen so wurden, sehen wir doch, Mose hatte schon eine ganze Weile Leben hinter sich. Er war zu diesem Zeitpunkt ein Mörder. Er hatte seine Privilegien am Hof des Pharaos nicht für das Volk Israel verwendet. Er hatte eine Frau aus einem fremden Volk geheiratet. Hatte er sein Leben und seine Berufung nicht eigentlich schon verspielt? Und Gott beruft ihn. Mose hatte ein großes Temperament, er hatte eine Leidenschaft für Gerechtigkeit. Das sehen wir daran, dass er den Israeliten verteidigt und den Ägypter angreift. Und das sehen wir auch, wenn ihr die Geschichte kennt, als Mose seine spätere Frau Zippora verteidigt am Brunnen gegen die Männer, die die Frauen nicht ans Wasser lassen wollen. Er hatte eine Leidenschaft für Gerechtigkeit und Gott beruft ihn. Du bist alt, Gott nennt deinen Namen. Du bist jung, Gott sieht dich. Du bist temperamentvoll, Gott gebraucht dich. Oder du bist ein stiller Beter, Gott beruft dich. Wo trifft dein Herzschlag auf das Leid dieser Welt? Bei Mose trifft seine Leidenschaft für das Volk Israel, seinen Sinn für Gerechtigkeit und auch seine Führungskompetenz als gestandener Mann und Vater und Hirte auf das Leid des Volkes Israel. Wie gesagt, Mose wollte Israel vergessen, aber Gott wollte es retten. Und es beginnt mit Gottes Gegenwart. Hier in dem Moment äußerster Gegenwart Gottes beginnt die Geschichte des Volkes Israel. Hier am brennenden Dornbusch am Berg Horeb. Hier wird später auch Gottes Gegenwart erneut wiederkommen, wenn er dem Volk Israel sein Gesetz, seine 10 Gebote gibt. Damit wird endlich niedergeschrieben, was er von seinem Bundespartner erwartet. Ein Bund wird geschlossen. Und später wird die Gegenwart Gottes sogar sichtbar in die Stiftshütte einziehen, also ein Vorläufer des Tempels quasi. Alles dreht sich um seine Gegenwart. Und Berufung hängt nicht an unserer Stärke, sondern an Gottes Gegenwart. Und dieser klare Auftrag, diese Gegenwart Gottes, führt bei Mose erstmal dazu, dass er seine eigene Identität anzweifelt. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen könnte? Wer bin ich, dass du mich auswählst? Ich höre da drin schon ein wirklich großes Zweifeln an der eigenen Person und auch an Gottes Auswahl. Die Allmacht Gottes mutet der Schwachheit des Menschen schon auch einiges zu. Und Gott antwortet nicht direkt auf Mose, er antwortet nicht mit einer Motivationsrede, sondern mit einer Zusage. Er klärt die Frage nach Moses Identität mit der Klärung seiner eigenen Identität als derjenige, der mit ihm ist. Erinnert ihr euch an das Crescendo, also das Lauterwerden? Gott offenbart sich Mose mehr und mehr. Zunächst, indem er darauf verweist, dass er der Gott seiner Väter ist. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt wird es noch persönlicher. Ich bin der Gott, der mit dir ist. Das hält Mose nicht davon ab, noch weitere Einwände zu haben. Ich denke, auch da können wir relaten. Wir haben Zweifel, wir haben Einwände. Und doch hat Gott 2 Zusagen. Die Versicherung seiner persönlichen Gegenwart, ich werde mit dir sein, und die Verheißung, dass Mose zurückkehren wird. Ihr werdet an diesem Berg Gott dienen. Jetzt fragen wir uns, na toll, was ist das denn für ein Zeichen? Das liegt ja in der Zukunft. Das bringt ja Mose im Hier und Heute wirklich gar nichts. Jetzt musste er schon seine Schuhe ausziehen, das, was ihm Sicherheit gegeben hat. Und jetzt soll er sich auch noch auf irgendwas verlassen, was in der Zukunft erst ein Zeichen sein soll. Ein angebrachtes Zeichen wäre irgendwie ein Wunder gewesen oder so, irgendwas, was im Hier und Heute ein Zeichen ist. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, das passiert ja auch noch. Aber das? Und doch, denke ich, lernen wir in dieser Geschichte und in dieser Begegnung etwas darüber, wie Berufung bei Gott gedacht ist. Gehorsam kommt hier vor Sicherheit. Mose hat eigentlich alles, was er braucht, um jetzt loszustarten. Er hat einen klaren Auftrag, also ein Ziel. Er hat seine eigenen Leidenschaften und Fähigkeiten, die Gott ja auszureichen scheinen. Und er hat die Zusage Gottes, mit ihm zu sein. Und Mose soll dieser Berufung jetzt gehorsam folgen, damit das Volk nicht länger unter der Knechtschaft der Ägypter ist, sondern Gott an diesem Berg dienen kann. Gott zu dienen, das ist das eigentliche Ziel der Berufung, der Befreiung Israels. Und schon Luther hat diese Spannung irgendwie erkannt. In seiner Schrift Die Freiheit eines Christenmenschen schreibt er, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Und einen Satz später schreibt er, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jeder Mann. Wie geht das zusammen? Für die Israeliten bedeutet das raus aus der ägyptischen Knechtschaft ein Hinein in den Dienst des Herrn. Und ich will dir diese provokante und auch herausfordernde Frage wirklich mal klarstellen. Wo ist deine Berufung? Wo dienst du Gott? Unter Berufung verstehe ich, dass wir in allererster Linie, und das ist ganz wichtig, in die Gegenwart Gottes berufen sind, als seine Töchter und Söhne. In Jesus hat Gott alles dafür ermöglicht. Und wenn wir uns dessen, dieser allgemeinen großen Berufung in die Gegenwart Gottes bewusst sind, dann bedeutet Berufung für mich, dass wir dem, was wir sind und haben und können, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen für sein Reich und uns für Gottes Reich einsetzen. Als Mutter und Vater, als Pastorin oder Schreiner, als Hebamme oder Lehrer oder was auch immer. Ich denke, du kannst Gottes Berufung für dich nicht verpassen, wenn du nah an ihm dran bist. Ich denke, das sollte keine Angst von uns sein. Du darfst dich ausprobieren, du darfst entdecken. Denn dann ist es, wie bei Mose hier in der Geschichte, auch Gottes Aufgabe, an dich heranzutreten und dir deine spezielle Berufung auch zuzusprechen, deine Leidenschaften, deinen speziellen Herzschlag. Was ist deine Berufung? Wo lebst du in deiner Berufung? Wir nehmen uns wieder einen Augenblick. Wir nähern uns dem Ende, denn Mose fehlt noch etwas. Er fragt nach Gottes Namen. Das könnte uns bekannt vorkommen. Auch Jakob, über den wir letzte Woche gesprochen haben, fragt denjenigen, mit dem er kämpft, nach seinem Namen. Doch derjenige nennt ihm seinen Namen noch nicht. Hier gibt Gott nun endlich eine Antwort. Wir blicken auf die andere Perspektive der Berufungsgeschichte, auf die des Berufenden, auf Gott. Und er nennt nun seinen Namen und mit seinem Namen auch seinen Charakter, sein Sein. Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. Und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Jahwe, der Name Gottes. Nun endlich nennt er ihn. Und unser Gott hat einen Namen, den er uns verrät. Beziehungsweise zunächst steht da eigentlich gar nicht Jahwe. In Vers 14 umschreibt Gott erstmal seinen Namen. Er sagt, Eje, Asher, Eje. Ich bin, beziehungsweise ich werde sein. Wovon gilt, ich bin, beziehungsweise ich werde sein. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, Eje hat mich zu euch gesandt. Erst in Vers 15 sagt Gott, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, Jahwe, der Gott euer Väter und so weiter und so fort, hat mich zu euch gesandt. Was für ein Geheimnis. Und nicht mal das steht da eigentlich, der hebräische Urtext ist nämlich nur in Konsonanten geschrieben. Erst spätere Überlieferer, die Masoreten, fügten dann zur besseren Lesbarkeit die Vokale hinzu. Sie kannten die Worte und wussten noch, wie sie ausgesprochen werden und fügten dann die Vokale in Form von Punkten und Strichen hinzu. Das Problem beim Namen Gottes ist und war, dass der Name für die Juden so heilig war und auch immer noch ist, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben. Immer wenn da Jahwe stand, sagten sie Adonai, also der Herr. Und so kommt es auch bis heute noch zu verschiedenen Aussprachen des Gottesnamens. Wenn man nämlich andere Vokale verwendet, dann kommt man von Jahwe auch zu Jehova. Sehr spannend, könnt ihr euch bestimmt viele Podcasts so anhören. Das vertiefen wir aber jetzt nicht weiter. Immer wenn der Herr in euren Bibeln steht, in Großbuchstaben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass dort der Gottesname Jahwe steht. Ich habe letztes Semester das Hebräisch-Tutorium an unserer Hochschule gegeben und ich war immer richtig stolz und begeistert, wenn die Schüler das hinbekommen haben, statt Jahwe Adonai vorzulesen, obwohl da was anderes steht. Und wer gut aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass der Herr ja auch schon vor Mose, vor der Geschichte von Mose in der Bibel auftaucht, auch in den Geschichten von Abraham und so weiter. Das liegt einfach daran, wer zu welchem Zeitpunkt die Texte geschrieben hat. Fest steht aber, Gott sagt hier zum allerersten Mal selbst seinen Namen. Wie auch immer die Bedeutung des Namens Jahwes ist, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Schon wieder so eine vage Aussage. Erst gibt es ein Zeichen, das erst in Zukunft ein Zeichen sein wird. Und jetzt auch noch die Aussage, ich werde sein, der ich sein werde. Gott ist unverfügbar. Er ist nicht greifbar. Er ist heilig und allmächtig. Und doch, Gott ist da. Er wünscht sich auch Gehorsam in der Unsicherheit. Wie fühlt sich sowas für dich an? ich finde es herausfordernd, sowas zu hören. Und doch will ich auch bereit sein, die Bibel auch mal gegen mich zu lesen und mich überraschen zu lassen und nicht nur mit einem vorgefertigten Bild von Gott hineinzugehen. Denn Gott bleibt nicht greifbar, aber er ist da. In unserem Werden, in unserer Geschichte, in unserem Ruf. Jahwe, ich bin, der ich bin. Und das ist keine philosophische Seinsaussage, sondern eine Beziehungsaussage. Ich bin wirklich da, total und intensiv. Und doch so geheimnisvoll und so unverfügbar, so wie das Feuer. Alles dreht sich ums Sein. Gott ist das Sein, der Ursprung allen Seins. Alles andere ist nur Geschaffenes. Und Gottes Sein ist so viel mehr. Er ist der ewig Existierende. Er ist der ewig Schaffende. Er ist souverän. Ihm gehören Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In seinem Wollen liegt auch die Macht des Vollbringens. Das ist mein Name für alle Zeiten. Wie fantastisch ist es, dass sich Gottes Charakter, sein Innerstes, sein Name nicht verändert. Der Gott Moses ist auch der Gott Abrahams. Und der Gott Abrahams ist auch der Gott von Rahab oder Ruth und ist auch der Gott von Johannes dem Täufer, sogar der Gott Jesu. Und in Jesus vertieft sich der Name noch mal mehr. Jahwe, der ich bin, ist in Jesus auch der Gott mit uns, der Immanuel. Gott bleibt gleich. Jakobs Name, das haben wir letzte Woche gehört, erinnert sich mit seiner Aufgabe. Das kennen wir von Saulus oder Paulus oder Simon bzw. Petrus. Aber Gottes Name bleibt gleich. Und doch, denkt an das Crescendo, er offenbart sich uns Menschen mehr und mehr. Er spricht mit Abraham, er kämpft mit Jakob, er nennt Mose seinen Namen, er spricht durch die Propheten zu uns. Und in Jesus offenbart er sich ganz, ein für alle Mal. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn man Menschen fragt, ob sie an Gott glauben, antworten sie oft, dass sie an irgendwas Höheres glauben, an eine höhere Macht oder so. Und der Vorteil von so einer höheren Kraft, sowas wie die Schwerkraft, ist ja, dass sie kein Gesicht hat. Dass sie irgendwie keinen Anspruch stellen kann, dass sie keine ethischen Urteile fällen kann. Und doch ist es ja auch kein Gegenüber, es kann keine Sicherheit, kein Zuhause geben. Und ich glaube, manchmal wünschen sich Menschen irgendwie was Höheres, eine höhere Macht, aber die soll bitte nicht hören und sehen und schon gar nicht denken, denn das kann ich ja ganz alleine. Aber so ist unser Gott nicht. Über Jahwe wird zu Anfang unserer Geschichte erzählt, und Gott hörte ihr Stöhnen. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Israeliten. Gott hatte es wahrgenommen. Unser Gott hört und unser Gott sieht und unser Gott nimmt wahr. Er sieht Leid. Er gedenkt seiner Versprechen. Der Gott der Bibel wirft sich ganz in den Ring. Ich werde sein, der ich sein werde. Verlass dich darauf. Ich bin derjenige, der den Schmerz der Welt sieht und ihm begegnet. Unter anderem durch Menschen. Durch Menschen, die in meine Gegenwart gerufen sind. Zuallererst mal das. Ich rufe dich bei deinem Namen, sei du mir nah, denn ich bin dir nah. Mose brauchte erstmal diese persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann konnte er mit Gott gemeinsam weitergehen und sein Leben gestalten im Dienst zu ihm und auch zu den Menschen. Moses Berufungserzählung macht ohne die vorherige Erzählung von Sklaverei und Knechtschaft in Ägypten gar keinen Sinn. Gott hätte Mose nicht berufen müssen, wenn es nicht ein Warum, eine Not gegeben hätte. Und es gab Not in der Welt. Und es gibt Not in der Welt immer noch heute zu Genüge. Wo trifft dein Herzschlag das Leid dieser Welt hier und heute? Die Musiker können gerne schon mal nach vorne kommen. Wo trifft dein Herzschlag das Leid dieser Welt hier und heute? Denn dann spricht Gott zu dir und nun geh, ich berufe dich. Was bedeutet das für dich? Du kannst hoffen auf einen Gott, der mit dir ist. Und dann darfst du dein Leben gestalten in seiner Berufung für dein Leben. Amen.